vermeintliche Homepages, die mit dem Zweck gebaut werden, den Anschein zu erwecken, dass man dort Trading betreiben kann, also mit Aktien, mit Kryptowährungen, mit Rohstoffen, Edelmetallen und dergleichen. Schaut alles wahnsinnig echt aus. Auch der Onboarding-Prozess, der Customer Journey schaut aus, als würde da eben alles mit rechten Dingen zugehen und soll eigentlich nur das Vertrauen möglicher potenzieller Investoren schaffen bzw. bekommen, dass die dann dementsprechend viele oder hohe Beträge investieren.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds. Ich freue mich total, dass ihr heute wieder dabei seid und ich habe euch wie immer einen sehr, sehr spannenden Gast mitgebracht zu einem noch spannenderen Thema. Und heute wollen wir uns so ein bisschen mit der Thematik Krypto und Scams auseinandersetzen. Wem der Begriff Scam jetzt nichts sagt, ja, wir könnten auch zu gut Deutsch einfach Betrug sagen. Also wir werden uns heute damit auseinandersetzen, was betrügerische Aktivitäten im Krypto-Umfeld sind. Und dafür haben wir uns einen Krypto-Forensiker aus Österreich eingeladen. Das ist der liebe Albert Quenberger. Albert, herzlich willkommen im Krypto-Nerds-Podcast.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Und ich hoffe, dass wir eine spannende Stunde zusammenbringen, inhaltlich.
Ja, sehr, sehr, sehr. Du, bin ich mir ziemlich sicher, weil was gibt's noch Spannenderes als genau das Thema, was auch tatsächlich viele, viele Menschen da draußen schon in der Vergangenheit betroffen hat und auch leider immer noch betrifft und betreffen wird. Ja, weil das ist halt einfach ein Topic, wenn wir uns mal anschauen. Ich hatte in der Community eine Umfrage gestartet, wie viele Personen da tatsächlich schon gescammt wurden. Und da haben so ungefähr 300-400 Leute dran teilgenommen und so ein knappes Drittel hat gesagt, ja, ich wurde schon mal in Krypto betrogen und das zeigt, dass es leider immer noch ein aktives Thema, ja, unserer Branche ist. Wir können nachher mal so ein bisschen über Zahlen, Daten, Fakten sprechen, aber bevor wir jetzt hier zu tief einsteigen, fangen wir doch erstmal mit den Basics an und an der Stelle, Albert, wer bist du und was machst du genau? Stell dich mal unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Ja, sehr gerne. Also hättest du nicht jetzt schon vorweggenommen, dass ich Kryptoforensiker bin, könnte man vermutlich aufgrund des Dialekts glauben, dass ich Skilehrer bin. dem ist aber nicht so. Also ja, ich bin Österreicher, wie man unschwer erkennt. Mein Name ist Albert Quenberger, ich bin 40, bin der Gründer von AQ Forensics und wir haben uns eben den Ermittlungen auf der Blockchain oder in den Datenströmen der Blockchain verschrieben und suchen gestohlene oder entwendete Kryptowährungen. Mhm.
Perfekt, super. Ganz, ganz wichtige Aufgabe. Wie du weißt, ich selbst habe ja auch für einen der Anbieter im Blockchain-Datenanalyse-Bereich gearbeitet. Auch da sind wir uns schon mal begegnet, insofern schon länger miteinander connected, aber so ganz tief in den Austausch noch nicht gekommen. Jetzt haben wir heute die Möglichkeit zu, freut mich umso mehr. Und eine Frage, die ich auch noch immer zu Beginn gerne stelle, um so ein bisschen in das Thema einzuführen: Wie sind denn unsere Gäste und speziell jetzt du, Albert, zum Thema Krypto gekommen?
Ja, also bei mir war es eigentlich relativ unspektakulär. Ich bin 2012 durch einen TV-Beitrag auf das Thema Bitcoin aufmerksam geworden und das hat mir eigentlich sofort in seinen Bann gezogen. Mhm. Und danach hat eigentlich alles seinen Lauf genommen. Also nachdem ich beim Militär gearbeitet habe, bin ich da furchtbar vielen Abteilungsleitern wahrscheinlich wahnsinnig auf die Nerven gegangen mit dem Bitcoin-Themen, habe denen gesagt, wow, Bitcoin, das ist das neue Bezahlungsmittel der Zukunft und das wird die Finanzwelt oder die Welt, wie wir sie kennen, aus den Angeln heben und wir müssen uns sofort damit auseinandersetzen, das erforschen und uns vorbereiten, ansonsten sind wir vom Militär hinten nach.
Ja.
ganz überspitzt jetzt dargestellt. Ja.
Ja.
Genau. Also so bin ich zum auf das Thema mal aufmerksam geworden und ich durfte dann tatsächlich beim österreichischen Militär 2 Jahre lang ein Projekt zu dem Thema durchführen, wo ich einfach Bitcoin und die Blockchain-Technologie aus einer sicherheitspolitischen Perspektive heraus betrachtet habe und einfach einmal herausfinden wollte, sind Kryptowährungen eigentlich geeignet im täglichen Umgang fürs Militär oder eher nicht oder auch die Blockchain-Technologie? Und das Ergebnis war sehr überraschend, sehr, sehr positiv überraschend.
Und wie kamst du zu dem Thema Forensik, also so das Nachverfolgen von verloren gegangenen Geldern? Was war da so deine Intention oder wie kommt man auf so ein Thema? Gibt ja auch viele, die uns zuhören, die vielleicht auch sagen, Mensch, ich will mich beruflich neu aufstellen, finde spannend, was die Gäste machen. Wie könnte ich in so ein Thema einsteigen? Also wie hast du da deinen Weg dazu gefunden?
Ja, danke für die Frage. Ich habe meinen Weg in dieses Thema gefunden durch 2 sehr negative persönliche Ereignisse. Zum einen wurden mir selbst einmal 6 Bitcoin gestohlen und als ich das zur Anzeige bringen wollte, haben mich halt die Polizisten damals mit großen Augen angeschaut und gesagt, naja, lieber Albert, du bist mehr oder weniger selbst schuld, wenn du mit diesem kriminellen Geld oder mit diesen kriminellen Bezahlungsmethoden hier genau in dem Internetgeld irgendwie interagierst. Also wir sind noch nicht so weit, wir können das noch nicht nachverfolgen, also schreib's ab. Das war das eine, also mit dieser Aussage wollte ich mich nicht zufrieden geben. Und das andere war, nach dem Abschluss des Projekts beim Militär, das ich vorhin erwähnt hatte, wo ich wirklich ein absolutes Hoch hatte und komplett enthusiastisch für die Technologie brannte, bin ich dann bei einer Exchange in Österreich gelandet im Marketing, die es dann 6 Monate später so nicht mehr gab, weil die Gesellschafter oder ein Teil der Gesellschafter im dringenden Tatverdacht standen, dass die bei einem Pyramidenspiel irgendwie die Fäden gezogen haben und das hat mir wirklich einen Dämpfer gegeben und ich habe mir dann gedacht, naja, das kann es doch nicht sein, dass da überall Lug und Trug stattfindet und Kryptowährungen gestohlen werden, denn die Transaktionen sind absolut transparent, sind unveränderbar und auf alle Zeit auf der Blockchain abgespeichert.
Vollkommen richtig, ja.
Ja, und genau. So habe ich mich eben auf die Suche gemacht nach Ausbildungsmöglichkeiten und bin in Amerika gelandet bei McAfee und habe mich dann eben zum Kryptoforensiker ausbilden lassen. Und bin so zu diesem Thema dann gekommen und habe an meinem eigenen Fall einmal ermittelt. Meine Bitcoin habe ich leider nicht mehr bekommen. Ich habe herausgefunden, wo die liegen, aber ich bin an die Identität des Täters dieses Betrugs herangekommen und der wurde dann dementsprechend auch inhaftiert. Und das war mein erstes persönliches Erfolgserlebnis in diesem Bereich und ja, seither mache ich das in über 670 Fällen für meine Mandanten und Mandantinnen.
Ja, spannend. Wahnsinn. Also auch wahnsinnige Anzahl, ja. Leider muss man sagen. Ja, leider, also ich glaube, würdest gerne dein Geschäft aufgeben, wenn's dafür dann quasi eine saubere Welt im Kryptobezug geben würde. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also ja, spannende Reise, die du da hinter dir hast. Und für mich auch, um das vielleicht jetzt nochmal gerade vorwegzunehmen, ja, es wird ja auch von den Medien immer so als das kriminelle Internetgeld dargestellt. Ja, de facto, wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, ja, sind wir prozentual, was die kriminellen Aktivitäten angeht, unterhalb von 1%. Ja, da gibt es verschiedene Studien drüber. Ja. Da gibt es auch große Anbieter, auch für die ich unter anderem schon gearbeitet habe, die da einen großen Crypto-Crime-Report rausbringen und da gibt es auch immer aktuellste Zahlen, Daten und Fakten. Von daher kann ich euch gerne auch mal in den Shownotes verlinken. Schaut euch das gerne mal an. Das ist tatsächlich prozentual verschwindend gering, aber trotzdem immer noch ein wichtiges Thema, wo jeder von euch da draußen aufpassen sollte. Ja, und um uns dem Thema so ein Stück weit zu nähern und euch da ranzuführen, kannst du, Albert, uns erstmal erzählen, was ist aus deiner Sicht überhaupt ein Krypto-Scam?
Ja, da gibt es jetzt natürlich unterschiedliche Blickwinkel, aus denen man einen Scam betrachten kann oder Aspekte, die man dazu heranziehen kann, ein Projekt als Scam zu titulieren oder eben nicht. Ich glaube, man muss mal unterscheiden, ob jemand mit einem Vorsatz handelt, also ob jemand vorsätzlich Menschen um deren hart verdientes Geld erleichtern möchte, oder ob jemand ein Projekt mit integren Beweggründen startet, aber am Weg irgendwie auf seiner Roadmap oder zum Verfolgen seiner Mission and Vision und dem Purpose irgendwie abdriftet und dann sagt, okay, harter Exit, ich scamme jetzt die Leute, damit ich nur irgendwie das Best oder das meistmögliche aus dem Projekt raushole und dann verschwinde ich irgendwo ins Ausland und bin dann weg.
Ja.
Also ich glaube, das sind einmal die zwei Projekttypen oder die zwei Gruppen, die man hier irgendwie gegenüberstellen kann. Mhm. Aus meiner Sicht ist das Scam dann gegeben, wenn ein Werteversprechen nicht eingehalten wird. Also sei jetzt dahingestellt, ob das jetzt vorsätzlich ist oder nicht vorsätzlich. Menschen investieren in guten Glauben, weil die Vertrauen in ein Team aufbauen, in ein Projekt aufbauen und sich mit dem identifizieren. Ja? Mhm. Und wenn das ausgenutzt wird zum eigenen Vorteil, also dann haben wir aus meiner Sicht definitiv einen Scam vorliegen. Ja? Mhm. Das heißt, wenn Gelder eingesammelt werden, aber nie eine dementsprechende Dienstleistung oder ein Coin oder ein Token oder was halt dann dementsprechend vereinbart wurde, ausgegeben wird. Dann muss man vermutlich auch noch differenzieren, ob das jetzt Einzeltäter sind oder die organisierte Kriminalität. Wenn die organisierte Kriminalität eine Betrugsmasche oder einen Scam aufzieht und die haben ja meistens mehrere Süppchen gleichzeitig am Herd stehen und köcheln, dann ist das meistens groß angelegt. Und die nehmen auch tatsächlich Geld in die Hand, um einen Scam so real und so vertrauenswürdig wie nur möglich erscheinen zu lassen. Mhm. Ja, das heißt, es gibt da Landingpages, es gibt Homepages, es werden da irgendwelche Ticker von Charts irgendwie verbunden miteinander. Es gibt möglicherweise ein KYC-Verfahren, es gibt Wallets, die hinterlegt werden, es gibt Dashboards, wo man mögliche Gewinne sieht und so weiter und so weiter. Also die betreiben da einen wahnsinnig hohen Aufwand. Aber mit dem Outcome, dass das für die, also Cybercrime as a Service, ein Milliardengeschäft ist. Mhm. Also das muss man sagen. Obwohl die Zahlen oder die Fallzahlen, wo jetzt wirklich Kryptowährungen für betrügerische Delikte verwendet werden, wirklich verschwindend gering sind, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast.
Ja. Ja, genau. Also ich glaube, in nominalen Zahlen ausgedrückt ist es dann natürlich, sind es mehrere Millionen, über die man spricht, ja, oder teilweise auch Milliarden. Ich kann mal so ein Stück weit vorgreifen, wenn wir uns die größten Krypto-Scams aller Zeiten anschauen, ja, dann sprechen wir zum Beispiel bei OneCoin, ein relativ großes Projekt, da waren wir bei 4 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern, die dadurch verbrannt wurden, ja, de facto. Plus-Token ist ein Beispiel, sind wir bei 3 Milliarden. BitConnect 2,6 Milliarden. Also das sind natürlich schon beträchtliche Summen, die da über die Zeit natürlich von potenziellen Investoren oder Investoren eingesammelt wurden und aus denen dann nichts geworden ist, de facto. Ja, so. Also das heißt, das ist schon nicht wenig Geld, das ist eine Menge. Und da wurden sehr, sehr, sagen wir mal, hart arbeitende Bürgerinnen und Bürger um ihr Erspartes gebracht. Und ja, dementsprechend ist es wichtig, darüber zu sprechen, wenn Leute in das Segment einsteigen wollen. Ja, und da sprechen wir jetzt hier noch nicht mehr über Aktien, ja, oder solche Themen. Auch das kann schon volatil sein, ja. Aber bei Aktien habt ihr zumindest noch die Sicherheit, dass Unternehmen dahinter stehen, die auch einen realen Wert vertreten. So, bei Kryptowährung, naja, blenden wir vielleicht mal Wirecard aus an der Stelle. Ja, so. So, das ist ein anderes Thema. Wenn wir uns aber bei Kryptowährungen anschauen, wie lief es denn 2017 bei den ganzen ICOs ab? Ich konnte mit einem Stück Papier mehrere 10, 20, 30 oder 100 Millionen Euro einsammeln. Ja, das war eine absolut, entschuldigt die Ausdruckweise, perverse Zeit. Ja, in der Betrachtung, dass es natürlich, die Leute waren getrieben, weil sie alle dachten, okay, jetzt können wir schnelle Geld machen. Ja, so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so Thema Fear of Missing Out und ein bisschen zu gierig und auf jedes Projekt schnell mit draufgesprungen, mit viel Geld. Ich glaube, das war halt einfach eine sehr, sehr unerwachsene Zeit. Ich glaube, wir sind inzwischen erwachsener geworden und professioneller geworden im Kryptosektor. Aber gerade in der Zeit war es so, dass man mit, was meine ich, mit einem Stück Papier, ein White Paper geschrieben hat, 10, 15, 20 Seiten. Ja, und du sagst es, man muss es einfach nur ein bisschen schön klingen lassen und schon hat der ein oder andere investiert. So. Und das ist natürlich, ja, Wahnsinn. So. Und um da noch mal ein Stück weiter dran zu kommen, was sind denn aus deiner Sicht die häufigsten Anzeichen für ein Krypto-Projekt, was möglicherweise ein Betrug ist? Was weißt du da aus deiner Erfahrung heraus, wo man zumindest schon mal stutzig werden sollte?
Ja, Da gibt es natürlich jede Menge sogenannte Red Flags, also Warnsignale, auf die man achten sollte. Es gibt natürlich auch jetzt Projekte, die ein ordentliches Produkt auf den Markt bringen möchten, aber die sich vielleicht nicht so viel Zeit nehmen, die Webseite dementsprechend gut zu designen oder ordentlich zu kommunizieren mit deren Kunden. Mhm. Also deswegen do your own research, also immer die eigene Untersuchungen starten und anstellen zu einem Projekt. Das geht ja schon mal relativ einfach über Google. Jeder, der irgendwie ein internetfähiges Gerät zu Hause hat, kann sich als Hobbydetektiv dementsprechend schon mal versuchen und über das Projekt seiner Wahl dementsprechend am Hintergrund Informationen einholen. Mhm. Welche Informationen sollte man da irgendwie dementsprechend auch suchen? Wer ist das Team, das vor diesem Projekt steht oder das dieses Projekt umsetzen möchte? Gibt es dort einen Track Record, also mögliche Projekte, an denen die schon gearbeitet haben? Dann kann man da ein bisschen schauen, wie sind denn die so gelaufen? Dann ganz wichtig auch, ist ein Unternehmen gegründet? Wenn ja, wo ist es gegründet? Also man kann das wirklich alles über Google dementsprechend schon herausfinden. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen irgendwo auf einer Insel im Pazifik gegründet wurde, weil das ein Steuerparadies ist, dann wäre sowas schon mal so eine kleine Red Flag, wo man sagt, okay, Vorsicht, wenn irgendwas passiert, dann die Polizei wird da nicht hinfliegen, auch wenn sie es gerne machen würde, vermutlich, um dort dann einen leeren Briefkasten irgendwie vorzufinden. Ja. Also das wäre zum Beispiel so ein Punkt. Dann auch ganz wichtig, du hast das jetzt auch schon angesprochen, das White Paper, also die Idee des Projekts einmal durchlesen und dementsprechend auch mit Berichten aus dem Internet abgleichen. Ja, was sind erfolgreiche Projekte? Was hat schon funktioniert von den Ideen her? Auch einmal schauen, ob das White Paper möglicherweise irgendwie kopiert wurde. Ja, das passiert ja auch sehr häufig. Und das ist auch eigentlich schon eine größere Red Flag, weil wenn sie ein Projektteam nicht einmal die Mühe macht, irgendwie deren Idee zu verschriftlichen, ordentlich, sondern das irgendwie mit ChatGPT einfach copy-pastet und dann die Firmennamen austauscht. Also da muss ich sagen, sorry, aber Finger weg. Ja. Ja, genau, also das wären einfach so wirkliche Auffälligkeiten, wenn ich sage, Steuerparadies, White Paper kopiert, das Team vielleicht gar nicht auffindbar, es gibt keine Community-Channels oder wenn es welche gibt, dann wird mit der Community da nicht ordentlich irgendwie umgegangen oder man versucht, du hast vorhin den Fachbegriff FOMO verwendet, also Fear of Missing Out, dementsprechend Druck zu erzeugen, dass man schnell irgendwie ein Investmentgeschäft tätigt, dann würde ich mich da auch ein bisschen zurücknehmen, nochmal rausgehen, mit denen dann nochmal kommunizieren, weil man sollte da nicht irgendwo reindrängen lassen, wo man dann vielleicht nicht mehr raus kann. Ja. Also wir erleben das tagtäglich, dass Menschen genau wegen diesem FOMO, weil die irgendwo hineingedrängt werden, ihre Lebensersparnisse verlieren. Ja. Die sind dann 65, die älteste Dame war 89 und die haben nie wieder die Möglichkeit, dieses Geld zu verdienen. Also die Kohle ist futsch im schlimmsten Fall, ja.
Definitiv, definitiv.
Gerne. Nee, sorry.
Okay, sorry. Ja, dann, was ich dazu noch sagen wollte, das Team ist natürlich ein ganz einfacher Ansatz zu recherchieren. Wie du eben schon sagtest, haben die überhaupt schon mal ein Projekt in diesem Bereich gemacht? Ja, wer steckt dahinter? Wer sind eventuell die Investoren? Wer kümmert sich um die Technik? Hat derjenige die Expertise? Und so weiter und so fort. Ein gutes Beispiel dafür, habe ich letztens erst eine Netflix-Dokumentation drüber gesehen, ist die Kryptowährung Centra. Die gibt es nicht mehr. War aber auch ein Scam. Ja. Und da ist es tatsächlich so, dass das Team tatsächlich einfach sich LinkedIn-Accounts erstellt hat, hat gesagt, sie waren auf Harvard, waren alle relativ jung tatsächlich. Und deswegen haben sie gesagt, Mensch, wir brauchen noch irgendjemanden, der CEO dieser Firma ist. Und es hat sich am Ende herausgestellt, dass sie einfach nur eingegeben haben auf Google Old White Guy. Ja, um ein Bild von einem alten weißen Mann zu bekommen und haben von irgendjemandem einfach das Bild genommen, haben es reingepackt auf die Website und haben dann dort auch eine LinkedIn-Profil erstellt, was einfach total gefaked war. Also das war Wahnsinn. Die haben zum Beispiel auch das Logo von Visa Card für ihre potenzielle Krypto-Kreditkarte genutzt. Da gab es gar keine Partnerschaften. Ja, also Es sind so Sachen, wenn man einfach mal ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht, ja, kann man schon Dinge finden oder in Frage stellen. Natürlich muss man jetzt nicht nur die ganze Zeit kritisch durch die Welt gehen und denken, es ist alles Scam, ja, das sollte man auch nicht tun, aber mit so einem gewissen, gesunden Menschenverstand an die Themen ranzugehen. Genau. Lass uns vielleicht einfach mal drüber sprechen, was für Arten von Scams siehst du beziehungsweise kennst du oder was siehst du auch häufig in deiner tagtäglichen Arbeit?
Naja, du hast vorhin eher schon angesprochen, 2017, 2018 gab es ja diese ICO-Bubble, wo einfach dementsprechend irgendwie gefakte Ideen publiziert wurden und man versucht hat, so viel Geld wie möglich einzusammeln. Also so Rugpulls, das passiert sehr häufig, oder Hacks, die sind zwar tatsächlich eher die Ausnahme, kommt aber doch auch häufig vor. Aber am allerhäufigsten muss ich sagen, was bei uns am Schreibtisch landet und wo wir dann auch mit Behörden kooperieren und zusammenarbeiten, das sind Romance-Scams oder Big-Butchering-Scams. Love-Scams, also vielleicht ist der Tinder-Swindler dementsprechend irgendwie ein Begriff. Ich gehe dann eh noch drauf ein, was das im Detail bedeutet. Oder Investment-Betrügereien beziehungsweise Broker-Betrüger. Ja. Also ein Romance-Scam, das ist jetzt, wo ein Avatar, vermeintlich männlich oder weiblich, dann mit jemandem Kontakt aufnimmt, einen Rapport herstellt, das heißt eine Vertrauensbasis herstellen möchte über Social Media und an irgendeinem Punkt dieser Beziehung, die dann über mehrere Tage, Wochen, Monate, möglicherweise sogar Jahre läuft, kommt es dann zu irgendeinem Ereignis, wo die gegenüberliegende Seite, also die Betrüger, versuchen, einmal die Zahlungsbereitschaft des Opfers irgendwie dementsprechend anzutesten. Das können irgendwelche Geschichten sein, so ich bin am Flughafen, meine Kreditkarte funktioniert nicht mehr, ich muss aber ganz dringend diesen Flug noch erwischen. Und das Ticket wollte ich jetzt irgendwie am Terminal lösen. Kannst du mir schnell irgendwie Geld schicken, um mir da aus dieser Notsituation herauszuhelfen? Dann schickt das Opfer Geld und dann weiß das Gegenüber, also die Täter wissen so, jetzt sind sie an einem Punkt in der Beziehung, wo auch Geld fließt. Und diese Forderungen wiederholen sich dann dementsprechend oder man wird dann irgendwie auf vermeintliche Investmentplattformen gelotst, wo man dann den Traum der finanziellen Unabhängigkeit und Freiheit irgendwie träumt, um dann gemeinsam irgendwie dem Sonnenuntergang entgegenzusegeln oder unterm Eiffelturm irgendwie Champagner zu schlürfen und Käse zu essen. Ja, ich weiß, es war jetzt natürlich ein bisschen überzogen dargestellt, aber genau so wird es dann in diesen Nachrichten meistens irgendwie transportiert. Also man baut Luftschlösser und Leute, die so einem Romance-Scam oder einem Investmentbetrug zum Opfer fallen, die sind ja nicht dumm. Ja. Man muss sagen, zum einen sind ist die gegenüberliegende Seite, also sind die Gangster, diese Cyberkriminellen, extrem gut geschult und aufgestellt. Also die haben Geld, die haben gute Leute, die haben eine gute Ausbildung und die wissen genau, welche Knöpfe sie drücken müssen, um deren Opfer zu triggern und dementsprechend dann Geld abzuziehen. Ja, das ist das eine. Die haben Drehbücher, die haben Regiepläne, nach denen die vorgehen, die haben teilweise Videos, die sie aufgenommen haben, falls mal irgendwie der Verdacht aufkommen sollte, dass das Gegenüber vielleicht nicht echt ist. Man macht einen Videocall aus und spielt dann ein Video ab. Ja? Oder mit Deepfakes. Ja? Künstliche Intelligenz spielt ja da auch immer mehr eine Rolle in diesem Zusammenhang mit Cybercrime. Also die sind wahnsinnig gut aufgestellt. Ja? Das ist wirklich unglaublich, was für eine Maschinerie die da anwerfen und betreiben und am Laufen halten.
Ja, das ist auf jeden Fall beeindruckend, dass tatsächlich, also gerade so dieses Thema Love Scam, das ist ja auch nichts, was konkret auf Krypto bezogen ist, aber es ist natürlich dann, wird aufgefordert, zahle mit Krypto, ja, das ist quasi der Bezug, der da hergestellt wird. Gibt natürlich noch viele weitere, ne, Ponzi-Schemes, Pump und Dump, ja, also gerade im NFT-Bereich haben wir, glaube ich, auch schön gesehen im NFT-Hype, dass Projekte aufgeblasen wurden von den Werten, ja, Leute zu sehr teuren Preisen dann noch oder überteuerten Preisen diese Collections oder einzelnen NFTs gekauft haben und dann tatsächlich das Ding wertlos geworden ist, weil eigentlich gar kein Markt dafür da ist, ja. Also das ist auch was, was ich in der Vergangenheit in einem Fall mal gesehen hatte, da gibt es ein Wallet, das finanziert mehrere Wallets, ja, also mehrere hundert, mehrere tausend Wallets. Von dort aus wird suggeriert, dass ein NFT immer wieder gekauft, verkauft, natürlich immer zu einem steigenden Preis am Ende. Und dann das Ziel ist natürlich der Abverkauf dieses teuren Assets an jemanden, der so, ne, in Anführungszeichen dumm ist, das zu kaufen und genügend Liquidität hat, um diese Preise auch zu zahlen. Das ist so dieses Pump und Dump. Ja, Rugpull hattest du eben schon gesagt. Das heißt, jemand baut ein Projekt auf, macht sich mit dem Geld aus dem Staub. Es gab haufenweise gefälschte ICOs damals. Ja, falsche Börsen.
Unglaublich war das, ja.
Ist tatsächlich auch was, was gang und gäbe ist und natürlich klassisch so Phishing-Scams, um sagen wir mal, den Rechner ranzukommen, an Wallet-Adressen ranzukommen. Das sind so eigentlich so die Klassiker. Und am Ende gibt's noch sowas wie Social Engineering, was aber eher so ein Tool ist, ja, um an die Leute und deren Daten ranzukommen. Ja, so, also das sind eigentlich so die klassischen Cases, würde ich mal sagen, oder? Mhm. Fällt dir da noch was ein?
Ja, nee, du hast das super ergänzt. Ich bin dann meistens irgendwie so redselig, wenn ich dann anfange zum Erklären, dann musst du mich dann einfach irgendwie bremsen und zurückziehen.
Dafür bin ich da, gar kein Problem.
Ausgezeichnet.
Ja. Aber gerade genau, du.
Ja. Sag gerne. Du hast jetzt auch erwähnt, so diese shady Projekte oder Plattformen, die dann eigentlich gar nicht funktionieren. Mhm. Da wäre mir vielleicht in diesem Aspekt oder in dem Zusammenhang noch eine wesentliche Red Flag aufgefallen. Wenn zum Beispiel irgendwie Versprechungen getroffen werden wie Renditen erzielen durch das Staking von Bitcoin. Also wenn da irgendwie zwei Konsensmechanismen in einem Satz schon durcheinander gewürfelt werden, das kann gar nicht funktionieren. Also auch Begriffe, die uns vielleicht nicht irgendwie geläufig sind, einmal googeln, um zu verstehen, von was denn diese Techniker und diese White Paper sind ja extrem hochtechnisch geschrieben, wovon die überhaupt sprechen, was das überhaupt bedeutet und ob das überhaupt dann funktionieren kann. Das war mir jetzt noch wichtig zu erwähnen, entschuldige bitte.
Ja, kein Problem. Also das ist tatsächlich auch was ich von einem Bekannten, der selbst jetzt kein großer Krypto, er ist Krypto-Enthusiast, so würde ich ihn nennen, aber nicht tief selbst in Krypto drin. Und der kam auch mit einem Projekt um die Ecke, in das er jetzt auch schon höher, ich glaube, fünfstellig investiert war. Und meinte, ja, da gibt's die Möglichkeit, Bitcoin zu staken. Ich weiß, das geht ja eigentlich nicht, aber die bieten das an. Und da dachte ich immer schon so, okay, zeig mir da mal mehr. Naja, und dann bin ich tiefer reingegangen und de facto, ja, es ist natürlich Quatsch gewesen am Ende. Ja, so, also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Na, also ich nenne jetzt mal keine Namen der Projekte, aber ja, auch ein Projekt, was mit einer größeren Community und auch MLM dahinter dann dementsprechend aufgebaut wurde. Auch MLM, ja, könnte ein Red Flag sein oder beziehungsweise ist in den meisten Fällen ein ganz offensichtliches Red Flag, ja, weil wenn man sich dann einfach mal durchschaut, was für Provisionen angeblich gezahlt werden, bis zu 50-60% an die Vertriebler, die das Produkt nach außen bringen, da muss ich mir dann schon die Frage stellen, wie verdient dieses Projekt Geld und wer verdient denn damit Geld? Genau. Anscheinend ja nur der Vertrieb, ja. Und das sind auch so Themen, wo ich mal per se, wenn ich höre, da gibt's Leute, die das wiederum vertreiben, wie jetzt bei Vorwerk, ja, den Thermomix an die Frau oder den Mann zu bringen. Ja, natürlich gibt es Strukturvertriebe, die, ne, auch im Normalen in der Old Economy genutzt werden, aber in den meisten Fällen Projekte, die Strukturvertrieb haben, MLM-Vertriebe haben, schwierig, würde ich auch erstmal ein Fragezeichen dahinter machen. Ja, so. Das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr großes Red Flag. Und ganz kurz da noch, du hattest eben gesagt, falsche Exchanges. Was meinst du damit genau?
Oder Broker, die vorgeben. Genau. Ja, genau, Brokerbetrug. Das sind vermeintliche Homepages, die mit dem Zweck gebaut werden, den Anschein zu erwecken, dass man dort Trading betreiben kann, also mit Aktien, mit Kryptowährungen, mit Rohstoffen, Edelmetallen und dergleichen. Schaut alles wahnsinnig echt aus. Auch der Onboarding-Prozess, der Customer Journey schaut aus, als würde da eben alles mit rechten Dingen zugehen und soll eigentlich nur das Vertrauen möglicher potenzieller Investoren schaffen bzw. bekommen, dass die dann dementsprechend viele oder hohe Beträge investieren. grundsätzlich sagt der Support, wenn man dann das KYC-Verfahren durchlaufen hat, naja, ob man nicht lieber mit Kryptowährung M bezahlen möchte, als wir mit Fiat-Geld, weil das geht ja viel schneller und die AML-Guidelines sind ja da vielleicht dementsprechend sanfter als wir mit Fiat-Geld, weil da sagt man, ja, das sind, dort ist ein Bankinstitut und in dem Land ist auch eines und es dauert dann mindestens eine Woche, bis dass du da jetzt arbeiten kannst. Nimm doch Krypto, in 10 Minuten ist die Kohle da, dann kannst du sofort beginnen, deine Trades dementsprechend zu platzieren und Geld einzusammeln und dein Geld zu vermehren, was natürlich absoluter Bullshit ist. Ja. Weil ich glaube, Trading ist wahnsinnig komplex und wahnsinnig schwierig zu erlernen. Ja. Ich bin jetzt seit 2012 in der Thematik ja drinnen, wie gesagt, und ich lasse die Finger davon. Ja. Ich glaube, ich kenne mich schon ein bisschen aus mit Kryptowährungen und auch mit dem Handel von Kryptowährungen, aber so, dass ich jetzt sage, ich würde da traden und irgendjemand Fremden blindlings da vertrauen und den seine Trades zu kopieren oder sonst irgendwas, also Finger weg. Ja. Aber grundsätzlich, Kryptowährungen werden einbezahlt auf eine Wallet. Das sieht man dann auch auf dem Dashboard, sein Guthaben. Man kann dann dementsprechend diese Orders platzieren. Und komischerweise macht man nie ein Minus. Also man macht vom ersten Trade weg Gewinne. Man ist ein Naturtalent. Ja. Also vielleicht wusste man das selbst ja nicht, ja, aber da schlummert dann in vielen wirklich ein wahres Talent und die können dann Geld drucken. Also quasi aus nichts wahnsinnig viel Geld erzeugen. Nee, damit will man einfach nur die Leute dazu animieren, dass die dann größere Beträge irgendwie investieren, dass die mutiger werden. Wenn den Leuten dann selbst irgendwann einmal dämmert, dass das vielleicht irgendwie ein bisschen shady sein könnte oder scammy sein könnte, versuchen die mal kleine Beträge wieder auszahlen zu lassen. Und in der Regel funktioniert das auch. Ja? Ja. Nur, wenn man, also jetzt funktioniert das, jetzt hat man das Vertrauen, weil jetzt hat man ja diese Plattform getestet, man macht super Gewinne, man kann wieder ausbezahlen, das heißt, das funktioniert auch in die andere Richtung. Naja, somit ist dann eigentlich bei den Leuten soweit das Vertrauen vorhanden, dass sie sagen, naja, jetzt investieren wir 10.000, 50.000, 100.000 oder 1 Million Euro. Ja? Ja. Und sobald das überwiesen ist, dieser Betrag, ist die Kohle schon weg, weil im Hintergrund schaut so aus, man überweist es auf eine Wallet, das wird vielleicht am Dashboard irgendwie abgebildet und das ist nett, dass man da ein paar Knöpfe irgendwie klicken kann, aber die haben null Funktion. Ja. Im Hintergrund wird das Geld sofort über unzählige Kanäle weitertransportiert, möglicherweise an eine Off-Ramp oder an einen Cold Storage der Betrüger und dementsprechend dann in ein anderes Asset umgewechselt, also in eine andere Kryptowährung oder möglicherweise gleich wieder ausbezahlt. Ja. Nur die Gangster oder die Cyberkriminellen spielen halt da natürlich auf Zeit. Also die bauen uns da ein wunderschönes Spielzeug, mit dem wir da spielen können. diese Gamification, ja, in dem ganzen Trading. Wir haben super Erfolgserlebnisse. Es funktioniert alles. Einzahlungen, Auszahlungen. Die Leute sind freundlich, geben uns tolle Tipps. Und irgendwann dämmert uns, okay, jetzt habe ich da irgendwie 27 Millionen Euro an Gewinn gemacht, das würde ich ja doch gern irgendwie mal ein bisschen genießen, auch meine wohlverdienten Bären. Und ja, dann kommt meistens das böse Erwachen. Also man kann nichts ausbezahlen, dann geht's los. Ja. Technischer Support meldet sich, es gibt irgendwelche Probleme. Man muss eine Straffee bezahlen wegen zu aggressiven Traden. Also wenn man in zu kurzer Zeit zu große Gewinne erwirtschaftet. Ja, natürlich. die Transaktion steckt auf der Blockchain fest, aber wenn man jetzt eine Gebühr bezahlt, dann wird das beschleunigt und dann kann man natürlich dementsprechend diesen Vorgang auch beschleunigen und schneller an sein Geld kommen.
Ja, warum oder, kennt man oder, doch oder. Höhere Transaktionskosten ja, werden schneller durchgeroutet, oder? Ist ja ganz klar.
Ja, ja, klar. Klar, ja. Das, ne, also, ich weiß, wir stellen das jetzt vielleicht ein bisschen überzogen dar und ziehen es auch ein bisschen ins Lächerliche, aber es ist absolut ernst und die total, Kriminellen, die sind wahnsinnig professionell und die sind da geschult, die gehen auch sehr professionell vor, die fälschen Dokumente, Urkunden, technische Datenblätter, die sie dann den Geschädigten zur Verfügung stellen, wo sie sagen, naja, schauen Sie, das ist die eine staatliche Erklärung von unserem CEO, das Geld ist da, dann gibt's noch irgendeine Wallet, die tatsächlich über so ein Guthaben irgendwie verfügt, auf der Blockchain random rausgezogen und das wird als Beweis irgendwie mitgeschickt. Ja. Und da melden sich die Leute irgendwie bei uns und sagen, ja, ich habe irgendwie den Verdacht, dass ich vielleicht betrogen wurde, aber es gibt da diese Wallet mit 27 Millionen Euro. Wie komme ich denn jetzt an dieses Geld?
Ja.
Und da muss ich ihnen immer sagen, ja, es tut mir leid, aber das gibt es nicht. Ja. Und wenn ich ihnen dann diese Maske oder dieses Dashboard wegnehme, und sich einmal hinter die Kulissen dieser ganzen Maskerade oder Scharade blicken lasse, dann kommt dann immer die Ernüchterung und natürlich ist das dann ja, keine so tolle Erfahrung, wenn man bemerkt, dass man tatsächlich betrogen wurde.
Definitiv, definitiv. Also das ist, glaube ich, was du eben gerade gesagt hast, dieses Vortäuschen von Trades, die eigentlich de facto gar nicht stattfinden. Ja, es ist einfach nur letzten Endes eine Software, die jemanden vorgaukelt, da passiert etwas, de facto passiert aber gar nichts. Das ist einfach nur nach vorne zeigt es euch was, aber im Hintergrund passiert nichts. Ja, und was auch ganz wichtig ist, da nochmal hervorzuheben, es wird sehr oft das Thema Zahlungsbereitschaft angetestet. Es wird Vertrauen aufgebaut. Es wird gesagt, Mensch, machen Sie doch erstmal kleine Investitionen, 500 Euro. Wir schauen, wie das funktioniert. Sie ruckeln sich da mal ein, gucken, dass das alles für Sie klappt und für Sie gut anfühlt. Und dann sprechen wir in 2 Wochen nochmal. Natürlich ist in 2 Wochen ein ganz toller Gewinn passiert. Mensch, und machen Sie doch mal 100 Euro Auszahlung. Probieren Sie es mal. Ne? Wollen wir nicht denn jetzt vielleicht mal 2.500 Euro nehmen? Sie sehen ja, Mensch, hätten wir damals schon 2.500 Euro investiert, Herr Queneberger. Mensch, dann wären wir jetzt schon ganz woanders. Aber na, so ist es ja meistens. So, genau. Na, also ja. Da brauchen wir ja immer die ein oder andere Reportage zu schauen, wie das funktioniert. Und da bitte vorsichtig sein, wenn sowas passiert. So. Und ich habe mal ein Beispiel aus der Community mitgebracht. Da hat mir jemand geschrieben in Vorbereitung auf unsere Aufnahme heute: Hallo Erik, ich wurde mit einem kleineren Betrag Bitcoin, ging glaube ich so um 200-300 Euro, ja, trotzdem Geld, ja, was leider weg ist, wurde ich gescammt. Es ging ums Thema Trading und da wurde mir gesagt, Mensch, die machen Margin Trading quasi auf einer japanischen Börse und da können sie gewisse Kursvorteile dementsprechend hebeln und was da nicht alles dann erzählt wird. Und dann hat er gesagt, guck dir das mal an. Naja, dann habe ich mir den Link schicken lassen und dann mag ich das ja auch gerne, mich da mal durchzuklicken und dumm zu stellen, ja. Und dann wurde ich angeschrieben von einem Christian, der mir gesagt hat, dass er zertifizierter Kryptowährungsbroker und Experte für Geldverdienen im Internet ist. Ja, so, das ist ja mal ganz toll, ne? Ja. Super. Naja, und dann wurde ich da mehrfach bespielt, was mich denn interessiert an dem ganzen Thema. Und am Ende habe ich das so ein Stück weit hinterfragt und habe gesagt, Mensch, was macht denn überhaupt so ein Kryptowährungsbroker, so ein Zertifizierer? Wie wird man denn dazu? Ne? Da bin ich auch immer ein bisschen fies, was das angeht. Na, und dann hat er mir letzten Endes ein Zertifikat geschickt und auf dem Zertifikat steht drauf Introducing Broker Certificate. So.
Ah ja.
Das ist ja nichts anderes als ein Kontaktgeber, oder? Also wie eine Art Affiliate oder sowas, ja. Also nichts anderes. Aber klar, wenn du davon keine Ahnung hast und nicht richtig hinschaust, denkst du, oh ja, nicht schlecht. So, das war von Huobi Global, ja, mit ausgestellt anscheinend, auch mit einer Zertifikatsnummer für einen Christian. Und der Christian hat mir dann auch nochmal seinen Personalausweis netterweise vorbeigeschickt. Da müsste man jetzt mal ein bisschen tiefer reingehen. Albert, kann man sich ja hinterher gerne mal anschauen, ja, ob es den Christian überhaupt gibt, ob der Personalausweis überhaupt echt ist. Ja, aber so, das sind so die Kleinigkeiten, wo man denkt, Mensch, ah gut, ja, der hat mir jetzt einen Personalausweis geschickt und das Zertifikat, naja, ne, wird schon was dran sein. Und dann geht's los. Mögliche Investitionen sind, ja, 50 Euro einzahlen, Gewinn 7.400 Euro. Ja, ist ja perfekt. Ja, kannst ja gar nichts dran falsch machen, ja. Kleines Investment und maximaler Gewinn. Also es ist ja, naja, und dann ging's weiter. Investiert man das, ja, kriegt man auch, genau wie du eben gerade gesagt hast, das angezeigt, dass diese Gewinne passieren. Und dann sagt man, Mensch, ich nehme mal ein bisschen Gewinn mit, will es auszahlen. Ja, aber Sie müssen eine Bearbeitungsgebühr von 397,50 Euro zahlen. Ah ja, gut, okay, klar, wenn ich da 2.500 rausziehe, machen wir das doch, zahle ich mal vorher. So, das heißt, man hat erstmal 50 Euro investiert, dann nochmal 397,50. Am Ende kriegst du gar nichts raus, hast aber nicht nur 50, sondern 450 ganz grob investiert. So, und das sind so, sind so Kleinigkeiten, ja, die man dort letzten Endes beachten muss. Also machen wir uns mal nichts vor. Im Crypto-Space sind gute Renditen teilweise, wenn man früh in Projekten war, möglich. Ja?
Ja.
Aber 50 Euro zu 7.400 Euro ist ja schon Wahnsinn. Ja? Also das ist ja wie früher Zeitpunkt Dogecoin eingestiegen. Ja? Ganz früher Zeitpunkt oder ganz früher Zeitpunkt Bitcoin. Aber das ist ja, also muss man doch ganz klar sagen, ist Quatsch. Ja, so, und ich glaube auch da, Leute, bitte checkt doch einfach mal, kann das realistisch sein? Ja, so. Und wenn ihr nicht versteht, wie es funktioniert, fragt nach. Mein kleiner Sohn fängt gerade an und hinterfragt alles mit, warum. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie anstrengend das ist, wenn er immer wieder, auch wenn ihr schon eine Antwort gegeben habt, schon wieder fragt, warum. Ja, so. Seid bitte, und das ist ein Tipp, seid mehr Kind, stellt euch dumm, ja, und fragt mehr, warum. So. Ich glaube, das würde schon in einigen Fällen sehr, sehr oft weiterhelfen.
Ja, absolut. Aber wenn man dann in irgendwelchen Community-Channels genau das macht und mit diesen Moderatoren dann eben auf, also das Projekt hinterfragt, ja, dann, die versuchen ja dann relativ schnell einen Mundtot zu machen. Ja, genau. Oder jemanden halt dann umzulenken, raus aus dieser ganzen Bubble, wo die Community drinnen ist, so quasi trennen von der Herde, ja, und dieses Schäfchen, das da jetzt abtrünnig wird, sofort irgendwie mit Argumenten niederdienen. Und mundtot machen, damit dann in der Community wieder Ruhe herrscht.
Ja, ja, genau, richtig. Das ist tatsächlich auch was, dass man da Druck auf, also das sehe ich auch in einigen Communities, wenn dort gefragt wird, Mensch, es wurde doch gesagt, dann und dann kommt das Produkt raus und man hinterfragt noch nicht mal das generelle Projekt, sondern einfach nur Milestones, die irgendwann mal in einem White Paper angegeben wurden, an die sich aber nicht gehalten wurde. Mal ganz und gar nicht. Ja. Dann wird man dort schon richtig unter Druck gesetzt, teilweise von wegen, ja, glaubst du nicht mehr an das Projekt und so, und die reißen sich hier alle den Arsch auf für uns, ja, und mal ein bisschen mehr Respekt zeigen. Oh, das ist also Katastrophe teilweise, ja. Auch da vorsichtig sein, lasst euch nicht unter Druck setzen, hinterfragt es, schaut aber, ich bin immer ein Freund von, wenn ihr ein Projekt tatsächlich hinterfragt, bleibt in dem Channel, lest mit und recherchiert auf anderen Quellen weiter, schaut, ob ihr Leute findet, die auch in dem Projekt investiert sind und die auch Fragezeichen dahinter machen, ja. Unter anderem bei uns in der Community passiert das auch immer mal wieder, dass Leute sagen, Mensch, seid ihr da investiert? Leider habe ich da mein Geld nicht mehr rausbekommen. Lasst uns mal zusammenschließen. Auch das passiert da regelmäßig. Kommen wir mal wieder zurück. Wenn ich jetzt als Investor in ein Projekt investiert habe und ich merke, shit, das geht in die falsche Richtung. Was kann ich denn dann überhaupt noch tun?
Also als Investor kann man persönlich einmal sehr viel tun. Das erste ist eben prophylaktisch einfach einmal dieses Projekt zu durchleuchten. Du hast auch angesprochen, dass dir Ausweis oder jemanden aus der Community Ausweisdokumente übermittelt wurden und Zertifizierungen, die einfach einmal abspeichern und mit einer einfachen Google-Bildersuche random ins Internet stellen und einmal schauen, ob es da irgendwo vielleicht Ähnlichkeiten gibt. Ja, also die sind da schon sehr gut, diese Bildersuchfunktionen. Da kann man schon mal schauen, ob das irgendwo herausgezogen wurde, ob vielleicht die Ausweisnummer irgendwo 2, 4, 20 Mal irgendwo bei unterschiedlichen Bildern auftaucht, weil dann sind das schon wieder so Indizien, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber das Wichtigste sind die 5W. Ich komme ja vom Militär, die 5W beobachten und melden, wer hat wann was, wie, wohin irgendwie transferiert, gemacht, getan, wie auch immer. Das bedeutet, oder was bedeutet das? Einfach eine Sachverhaltsdarstellung dementsprechend einmal zu verschriftlichen und alle Beweismittel, die ich jetzt irgendwie zusammentragen kann, Chatverläufe, E-Mail-Protokolle, E-Mail-Adressen, Namen, Ausweisdokumente, Transaktionsdaten, Wallet-Adressen, Höhe, Zeitpunkt der Einzahlungen, also wirklich alles, was ich an Informationen zusammentragen kann zu diesem Projekt, das hilft, um diesen Fall aufzuklären. Und wenn man jetzt sagt, okay, jetzt hat man irgendwie Kryptowährungen dementsprechend versemmelt oder eben durch ein Fehlinvestment verloren, kann man sich auch beispielsweise bei uns melden und wir machen da eine kostenlose Erstanalyse und Ersteinschätzung. Ja? Also wenn wir diese Blockchain-Daten haben und eine kurze Sachverhaltsdarstellung und dann mal wissen, worum es überhaupt geht, ja, dann schauen wir von der technischen Seite mal auf die Blockchain und können dann dementsprechend bestätigen, jawohl, das stimmt, so wie Sie das angegeben haben, oder oh, Vorsicht, da brauchen wir jetzt auch die Polizei, unbedingt einmal Strafanzeige stellen und dann in Folgegesprächen einmal abstecken, was man noch weiter als Schritt unternehmen kann.
Ja, ja. Also bestenfalls da auch Transaktionsdaten hinterlegen beziehungsweise nachhalten können, ja. Wo habe ich was hintransferiert und wann, ja. Also auch das hilft auf jeden Fall schon mal weiter, weil es ein Ansatz ist zu sagen, okay, wir gucken mal, wem gehört diese Wallet, ja, und wo wurde das Geld hintransferiert und gibt es da vielleicht irgendwelche Verbindungen mit dieser Wallet?
Genau, diese Wallets, die kann man ja auch googeln, ja, und im Zusammenhang, es gibt ja tolle Seiten, wo man dann sieht, ob die schon mal irgendwo aufgetaucht sind im Zusammenhang mit dubiosen Handlungen, also mit kriminellen Aktivitäten oder sonstiges. Auch das hilft schon. Oder die Smart Contracts, einfach mal im Etherscanner eingeben und da kriegt man schon richtig tolle Rückmeldungen, ob das irgendwie shady ist, ob das ein Scammy Smart Contract ist, also phishy oder sonst irgendwie. Also das sind dann schon mal ganz, ganz tolle Möglichkeiten, ja, die man da eigentlich hat und wo man mit einfachen Mitteln wirklich schon sehr, sehr viel Informationen gewinnen kann.
Das wäre jetzt auch noch eine meiner Fragen gewesen. Gibt es irgendwelche bestimmten Tools oder Ressourcen, die dabei helfen können, jetzt so potenzielle Betrügereien zu erkennen im Voraus? Gerade wenn ich jetzt so in der Recherche des Projekts bin.
Definitiv, also eigentlich die Seiten, die in der Krypto-Community, glaube ich, hinlänglich bekannt sind, CoinMarketCap, Blockchain Explorer, Etherscanner, wo ich einfach jede Menge Informationen schon mal vorgefiltert durch die Anbieter dieser Seiten zur Verfügung gestellt bekomme. Das ist jetzt keine hundertprozentige Garantie, dass jetzt ein Projekt legit ist, nur weil es auf CoinMarketCap gelistet wird, aber ich
Korrekt.
finde Informationen zum White Paper, zum Smart Contract, über Wallets, Trading Volumen, Umlaufvermögen, Tokenomics, also die Aufteilung der Assets. Ich finde vielleicht auch Verbindungen zu Community Channels, also Telegram wird er da in der Krypto-Community sehr gern verwendet oder auch WhatsApp, Discord. Also das sind schon mal sehr gute Tools, wo ich einmal wirklich sehr viele Informationen rausziehen kann. Teilweise kann man bei CoinMarketCap auch schon kommentieren, das kann man sich auch einmal ein bisschen durchlesen und einmal auf sich wirken lassen. Und dann sollte man dementsprechend die Angaben, die dort getätigt werden, aber selbst nochmal überprüfen. Ja? Das heißt, einfach einmal Google-Recherche machen, Internet-Recherche, dementsprechend auch diesen Community-Channel einmal beitreten und einmal schauen, wie ist denn da überhaupt der Tenor, der Grundtenor? Ja? Sind die jetzt eher positiv gestimmt? Halten sie die wirklich an alle Milestones, die sie in der Roadmap eben ausgegeben haben? Oder gibt es da irgendwie den Anschein von KI-basierten Texten, die da halt den ganzen Tag irgendwie reingestellt werden in diese Channels? Weil das ist auch schon wieder so eine Red Flag, wo ich sage, pff, furchtbar. Ja. Die Leute kriegen das dann mit und sagen, ja, aber da wurde doch so viel Positives berichtet und dann kriegt man da die Screenshots zugeschickt von den Chat-Protokollen und denkt sich, puh, also das ist extrem schlecht generiertes Englisch oder Deutsch. Also das wäre auch schon wieder so ein Warnhinweis,
Auch das,
aber gut.
auch
Ja,
das war zum
genau.
Beispiel in der Kommunikation mit diesem zertifizierten Krypto-Broker, war das auch der Fall, dass er wahnsinnig schlechtes Deutsch geschrieben hat. Ja, also auch da wurde sich nicht viel Mühe gegeben. Aber trotzdem fallen anscheinend genügend Menschen darauf rein, so dass diese Menschen sagen, also die Drahtzieher dahinter sagen, okay, es lohnt sich zu betreiben. Ja, so. Also das ist schon spannend.
Definitiv.
Das ist spannend und erschreckend zugleich. Und auf der anderen Seite finde ich halt, dass so eine einfache, althergebrachte Google-Recherche zu den handelnden Personen, zum Projekt schon mal sehr, sehr viel hilft. Bitte da draußen, lasst euch auch nicht von Marketing blenden. Ja? Influencer, Posts in Artikeln, ja, also schaut immer, wenn eine News rausgeht, ist sie irgendwo gesponsert in einem Magazin. Ja,
Genau.
denn das heißt, es wurde ein Artikel gekauft. Ja, ihr könnt euch bei Forbes Magazine, könnt ihr euch einen Sponsored Article kaufen, kostet zwischen 5 bis 10.000 US-Dollar, je nachdem. Ja, so. Also grundsätzlich kann ich mir mit 50 bis 100.000 Euro ein ganz wunderbares Marketing zusammenkaufen. Ich werde gefeatured von den besten Adressen da draußen, ja, auch im Krypto-Umfeld. Das ist nicht gerade schwer. Das bedingt einfach nur, dass man ein bisschen Gefühl dafür hat, wie man Marketing betreibt und wie man letzten Endes die Community bespielt und immer wieder Häppchen gibt von großen Newsartikeln oder Awards, die man gewonnen hat, ja, die man sich überall zusammenkaufen kann. Ja, das sind alles so Dinge, wo ich sage, ja, bloß weil jetzt ein Artikel über die im Forbes Magazine war, heißt noch lange nicht oder auf sagen wir mal Cointelegraph oder wie sie alle heißen da draußen. Ja, und da will ich jetzt nicht sagen, dass die per se Scams unterstützen, sondern einfach auf Geld von außen, Sponsored Article, einfach angewiesen sind und deswegen manchmal auch das ein oder andere Projekt, was man nicht ganz tief in der Due Diligence immer jeden Tag durchgehen kann, auch mal durchrutscht. Ja, so insofern,
Ja.
muss man da vorsichtig sein. Lasst euch nicht von zu gutem Marketing blenden. Ja, auf der anderen Seite sagen wir aber auch, Albert, müssen wir auch, ist ein bisschen konträr. Auf der anderen Seite sagen wir, wenn die Website zu scheiße aussieht, ist es auch nicht gut. Ja, also irgendwo sollte es ein Mittelmaß haben. Es sollte nicht von weitem schon strahlen, aber sollte auch nicht zu schlecht ausschauen. Insofern schaut da drauf, dass es natürlich nachrecherchierbar ist. Was sind die Quellen? Wurde da was gekauft? Diese Artikel müssen als Sponsored Artikel ausgewiesen werden bei seriösen Magazinen, muss man auch nochmal dazu sagen. Da gibt es auch eine Menge unseriöse Magazine da draußen, die das einfach gar nicht angeben. Ja, und schaut da auch drauf, dass ihr euch nicht von Marketing blenden lasst. Ganz, ganz wichtig.
Genau, dann immer noch so eine gesunde Skepsis an den Tag legen.
Genau, genau, richtig, richtig. Und was passiert aus deiner Sicht, wenn ich jetzt wirklich Betrugsopfer geworden bin? Was kann ich dann machen? Also was wäre so ein praktischer Ansatz für mich? Weil ich hatte ja auch einige bei mir in der Community, die gesagt haben, Mensch, da hatte ich eine zum Beispiel auch, die wurden 40.000 Euro über einen Scam entwendet, was schon echt fettes Geld ist. Können diese Personen denn dann machen? Weil natürlich behandeln wir erstmal das. Ich habe gleich schon wieder 2-3 andere Ideen, aber machen wir erstmal das. Was kann ich da an der Stelle machen?
Ja. Naja, also eben wie vorhin schon gesagt, so viel und so gut dokumentieren, damit es wirklich wenige Lücken aufweist, wie nur irgendwie möglich, und dann Hilfe bei Experten suchen. Ich habe es auch vorhin schon angesprochen, also zum einen bieten wir eine kostenlose Erstanalyse an und zum anderen der Weg zur Polizei, den sollte man unbedingt auf sich nehmen, und also man wird dort nicht verurteilt, ja, es kann jedem mal was passieren, und also man muss sich da nicht schämen dafür, ja, oder man muss jetzt nicht glauben, dass man irgendwie dumm ist, weil man einen Fehler begangen hat, also ganz und gar nicht. Nochmal, die Leute sind wirklich extrem gut geschult und teilweise drücken die einfach in Lebenssituationen oder Umständen, in denen wir alle einmal stecken, die richtigen Knöpfe und triggern uns dadurch. Ja. Man ist 40 Jahre verheiratet, vielleicht ist das nicht mehr so wie am ersten Tag, und plötzlich macht einen eine junge, attraktive, erfolgreiche Dame die Aufwartung. Ne. Dann fühlt man sich vielleicht geschmeichelt und kommuniziert mit der mal. Oder es läuft vielleicht im Job nicht so gut und man erzielt aber wahnsinnig hohe Gewinne irgendwie bei Trading. Ja, das heißt, dann holt man sich dort irgendwie ein bisschen die Bestätigung und die Streicheleinheiten, die einem vielleicht ein bisschen fehlen. Also einfach nicht glauben, dass man wegen dem dumm ist oder sonst irgendwas. Wie gesagt, die Leute, diese Maschinerie ist gut geschult, die arbeiten noch Regie, noch Drehbuch und die wissen, welche Knöpfe die drücken müssen. Und beim einen haben sie Glück und beim anderen haben sie Pech. Ganz einfach, that's it, wirklich.
Und wie ist es dann, wenn ich zur Polizei gehe, wie gehen Behörden mit der Verfolgung von so einem Kryptobetrug um? Wie ist so deine Erfahrung da in dem Aspekt?
Also wir haben jetzt doch schon ziemlich ein Bouvoir an Erfahrung im Umgang mit inländischen und ausländischen Behörden. Das ist wirklich von Land zu Land und teilweise von Bundesland zu Bundesland oder Kanton zu Kanton absolut unterschiedlich. Aber den Behörden hilft es genauso gut wie uns, wenn man eben diese Sachverhaltsdarstellung und die Beweismittel schon irgendwie vorbereitet hat und die Behörden dann dementsprechend strukturiert durch den Ablauf dieses Tathergangs durchleiten kann. Wenn diese Anzeige dann dementsprechend aufgegeben wurde, wird einfach dieser Vorfall an die nächsthöhere Instanz, die auch teilweise über Fachspezialisten verfügt, weitergeleitet, und die machen dann eine Analyse. Wenn man jetzt den umgekehrten Weg nimmt, dass man zuerst zu uns kommt und mit unserem Bericht dann zur Polizei geht, dann erspart man der Polizei dementsprechend den Ermittlungsaufwand, die validieren dann unsere Daten, also die schauen, ob wir da richtig gearbeitet haben, ob wir alles richtig gefunden haben. Die müssen das dementsprechend nicht mehr selbst machen und können dann dementsprechend den ganzen Akt an die Staatsanwaltschaft weitergeben, und die entscheidet jetzt, liebe Polizei, das sind zu wenige Informationen, bitte noch mehr nachermitteln, und den Akt dann wieder vollumfänglich an uns weitergeben. Auskunftsersuchen einholen bei Off-Ramps, die gefunden wurden, also regulierte Plattformen, wo ein KYC und AML-Verfahren durchlaufen werden musste, um diese Dienstleistungen zu nutzen, stellen.
Lass ganz kurz nochmal über Off-Ramp sprechen. Das ist dem einen oder anderen vielleicht kein Begriff, um das mal kurz hier einzuschieben. Was ist für dich ein Off-Ramp?
Also ein Off-Ramp, das ist eine Plattform, über die man Kryptogelder wieder in Fiat umwechselt und dann aus dem System herausnimmt, ja, und in den generellen Wirtschaftskreislauf wieder zurückführt, sage ich mal.
Okay. Siehst du da, sind das Exchanges oder was für Anbieter sind das aus deiner Sicht? Okay.
Ja, das sind Payment Provider oder eben Handelsplattformen für den Handel von Kryptowährungen, die aber dementsprechend reguliert sind. Also es gibt natürlich auch unregulierte oder DeFi-Plattformen, wo es eben kein KYC gibt.
Ja.
Da ist die Suche dann ein bisschen aufwendiger dementsprechend. Und da muss man halt so lange suchen, bis dass man wirklich genau diese sprichwörtliche Nadel im Daten-Nirvana findet, die uns dann sachdienliche Hinweise liefert auf die Identität der Täter beziehungsweise über den Verbleib der gestohlenen digitalen Assets, Kryptowährungen in dem Fall.
Mhm. Ja, sorry, genau, dass ich da unterbrochen habe, ja.
Ne, alles gut, alles gut. Die Polizei überprüft also das, validiert dann die Daten dementsprechend, stellt eben entweder ein Auskunftsersuchen, holt noch weitere Auskünfte ein, erhebt Anklage oder stellt das Verfahren ein. Und das wollen wir ja nicht, deswegen machen wir uns eben auf die Suche nach diesen Identitätsdaten an regulierten Off-Ramps.
Ja. Wie ist da aus deiner Sicht die Erfolgsquote, beziehungsweise welche erfolgreichen Geschichten von zurückgewonnenen, ja, vorher verlorenen Mitteln kannst du uns mit auf den Weg geben? So, also wie siehst du das so aus den über 600 Fällen, die ihr bis jetzt bearbeitet habt? Wie ist da so die Quote oder eure Erfahrung?
Ja, also da muss man vielleicht noch vorweg schicken, die Motivation, warum wir beauftragt werden, ist teilweise ein bisschen unterschiedlich. Die einen wollen wirklich das Geld wieder zurückhaben, weil die halt ihr Erspartes, die Lebensersparnisse verloren haben. Und die anderen sagen, Vendetta, Rache, ich will den Täter und den will ich hinter Schloss und Riegel bringen. Grundsätzlich sind die Erfolgschancen sehr, sehr hoch, weil in 90% der Fällen werden wirklich immer so regulierte Off-Ramps angesteuert. Warum ist das so? Die Cyberkriminellen erbeuten ja große Summen an Kryptowährungen und wer hat denn die liquiden Mittel, um das dementsprechend wieder in Fiat Geld umzutauschen? Naja, Handelsplattformen wie, wenn ich Namen nennen darf, Binance, Kraken, Coinbase und so weiter und so fort.
Ja, die großen.
Wobei, genau, und die haben einfach das Geld, um diese Assets umzuwechseln und ausbezahlen zu lassen, wenn die das möchten. Oder sie lassen es eben dort liegen, die bieten dann vielleicht noch irgendwelche Debitcards an oder andere Bezahldienstleistungen oder Finanzdienstleistungen, dann verbleibt das Geld einmal dort auf dieser Börse und dann wird sich halt dann peu à peu, wie man das braucht, dementsprechend das Geld abgeholt. Auch hier, es gelingt nicht immer, denn es gibt auch den Fachbegriff der Finanzagenten oder der Money Mules. Da gab es vor, ich glaube, das war jetzt vor 2 Jahren, bitte nicht festnageln, in Wien einmal so ein Vorfall, wo einfach Jugendliche am Stephansplatz in Wien angesprochen wurden und denen haben irgendwie zwischen 50 und 100 Euro geboten für ein Bild von ihnen und ein Bild vom Reisepass. Also sowas niemals machen, weil da wird die Identität gestohlen und dann wird unter falscher Identität ein Account eröffnet.
Ja.
Ich meine, da muss man jetzt auch sagen, die Exchanges werden immer besser und gehen da rigoros dagegen vor. Aber es gibt natürlich einen gewissen Schlupf oder Schwund und da schaffen es diese Cyberkriminellen immer wieder auch solche Finanzagenten einzuschleusen und über die dann auch das Geld abfließen zu lassen.
Also quasi Mittelsmänner, die eigentlich de facto mit dem Ding gar nichts zu tun haben. Gibt's ja auch in anderen Betrugsfällen, dass gesagt wird, Mensch, wir geben dir jeden Monat 200 Euro und dafür dürfen wir dein Konto verwenden und du musst uns dein Geld weiter überweisen. Das gibt's ja auch in anderen Betrugsfällen tatsächlich. Das ist letzten Endes das Pendant im Kryptobereich dann auf irgendeiner Exchange, der dann dafür seine Identität herhalten muss.
Genau, aber also das war jetzt vielleicht ein bisschen ein aggressives Beispiel. Es gibt ja auch, also bei diesen Broker-Betrügereien, wie wir gesagt haben, gibt es ein KYC-Verfahren.
Ja.
Und da werden ja Unmengen an Daten aggregiert und auch die werden dann teilweise verwendet, um irgendwo im Ausland Konten bei diesen Off-Ramps zu eröffnen. Also deswegen immer vorsichtig sein und auch den ausstellenden Behörden dieser Dokumente dementsprechend Bescheid geben, dass vermutlich die persönliche oder die personenbezogenen Daten gestohlen wurden. Dass die dann einfach Schritte setzen können dementsprechend.
Was war so dein bester Fall, wo du gesagt hast, Mensch, ja, cool, dafür mache ich es. Was war so da so der beste Fall, wo du gesagt hast, Mensch, das war so der Winning Case für euch?
Der Winning Case für uns. Also eigentlich ist jeder Fall, in dem wir entweder Geld oder die Täter wieder stellen können, ein Winning Fall. Aber der beste Fall ist, wenn sich Täter von selbst stellen, weil die hören, dass AQ Forensics jetzt die Ermittlungen aufnimmt. Mhm. Und das hatten wir mal bei einem Gerichtsverfahren, wo eben die beiden Streitparteien eben vor Gericht eine Verhandlung durchführten oder ausführten und die gegnerische Partei hat dann eben mitbekommen, dass wir jetzt zu ermitteln beginnen und hat dann gesagt, okay, bitte brechen wir an dieser Stelle das Verfahren ab, versuchen wir, dass wir uns irgendwie außerstreitbar einigen können und dass wir dann die Assets dementsprechend fair aufteilen. Das ist dann eigentlich immer das Schönste.
Glaube ich. War ja auch so in dem Fall in Sachsen, als der quasi von Movie, wie hieß es, Movie TK?
Movie 2K, oder?
TO oder so. Genau, also auf jeden Fall von dieser Plattform, wo man früher streamen konnte, Filme anschauen konnte, illegal. Und die hatten wohl auch irgendwie 50.000 Bitcoin, hat derjenige da freiwillig an die Staatsanwaltschaft in Sachsen weitergeleitet. Hat er wahrscheinlich auch von euch gehört, dass ihr da... Nein, <Quatsch. lacht> Hat er weiche Knie bekommen.
Ja, definitiv.
Sehr gut, sehr gut. Du, vielleicht noch ein, zwei abschließende Fragen wir sind auch schon knapp bei einer Stunde, also Wahnsinn. Mhm. Wir könnten wahrscheinlich noch 3 Stunden weiterreden und hätten noch Beispiele, die wir dort mit einbringen könnten. Aber wie siehst du denn so die Zukunft? Also was wird denn gerade gemacht, auch um Scams vorzubeugen? Was siehst du da? Denkst du, dass Scam in naher Zukunft noch ein großes Thema sein wird? Oder was ist so deine Einschätzung, wie sich das weiterentwickelt?
Ja, definitiv. Ich denke aber, um dieser steigenden Bedrohung von Cyberdelikten dementsprechend einen Riegel vorzuschieben oder entgegenwirken zu können, ist es einfach unabdingbar, dass man dementsprechend spezialisierte Abteilungen bei Behörden aufbaut, installiert, die Leute gut ausbildet, die auch mit der dementsprechenden Ausrüstung ausstattet, weil wir hatten jetzt erst einen Fall in Österreich, wo dann die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gesagt hat, naja, wenn wir so große Datenmengen irgendwie auswerten müssen, irgendwann gibt dann einmal die IT-Ausstattung WO. Also das soll es dann eben auch nicht sein, weil ich glaube, dem kann man ganz einfach entgegenwirken. Und dass eben von behördlicher, von staatlicher Seite hier mehr der Schulterschluss zu privaten Unternehmen auch gesucht wird, weil wir dürfen teilweise Dinge, die Polizei nicht darf und umgekehrt. Mhm. Ja. Also ab einem gewissen Punkt sind auch uns bei den Ermittlungen natürlich die Hände gebunden. Wir halten uns an geltendes Gesetz und so macht es auch die Behörde, aber trotzdem darf man privatrechtlich teilweise ein bisschen mehr machen als die Polizei, weil die braucht zuerst immer das Okay von der Staatsanwaltschaft oder vom Gericht, um hier dementsprechend sauber auch zu handeln. Ja. Also das würde ich mir wünschen, da den gegenseitigen Austausch, den Dialog zu suchen und hier irgendwie einen Weg zu finden, um dieser steigenden Bedrohung durch Cyberkriminalität entgegenzutreten. Denn das ist kein nationales Problem, also das ist kein rein deutsches, österreichisches, schweizer, italienisches Problem, sondern das ist ein globales Problem. Ja. Weil total, warum werden denn Kryptowährungen so gerne eingesetzt bei Romance-Scams und die Themen, die wir jetzt besprochen haben? Ja, weil du innerhalb weniger Augenblicke die Assets oder die Werteinheiten über Staatsgrenzen hinweg transferieren kannst. Ja. Und das erschwert die Strafverfolgung immens, weil total, die Zuständigkeit der Behörde endet an der Grenze.
Korrekt.
Und that's it. Ja.
Das ist richtig. Also ich glaube, es wird auch viel von regulatorischer Ebene aus getan tatsächlich, um da mehr, sagen wir mal, internationale Zusammenarbeit stattfinden zu lassen. Wir hatten da mit dem Alireza über das Thema Regulatorik, Mika, schon gesprochen, was das eigentlich für einen Rahmen setzt für Investoren, um Investoren auch besser zu schützen. Ja, also dann ist ja das Thema White Paper etwas, was, wenn dort was drinne steht, ja, ist es dann auch mehr oder minder verpflichtend. Das heißt, wenn ich reinschreibe in mein White Paper, okay, ich möchte jetzt an einer der Top 3 Exchanges gelistet werden innerhalb der nächsten 2 Jahre. Und ich schreibe das dort rein und das ist Teil des Projekts und ich halte es dann nicht ein. Ja, es ist natürlich was, wo ich mich angreifbar mache als Projekt. Das heißt, so unverblümt alles das, was mir gerade in den Sinn kommt, ja, und was gut klingt, in ein White Paper zu schreiben, das wird auch nicht mehr ganz so einfach. Also ich glaube, auch da auf regulatorischer Ebene macht es Sinn, Und da habe ich auch die Frage gestellt, wie macht Krypto und Regulatorik, wie passt das überhaupt zusammen? Ja, es passt eigentlich schon sehr, sehr gut zusammen, denn wenn wir mehr Menschen in dieses Feld bekommen möchten, ja, müssen wir einen gewissen Rahmen und Spielregeln schaffen, ja, an die sich bestenfalls alle halten. Es werden sich nicht immer alle dran halten, ja, das ist halt einfach so, aber wir müssen einen Rahmen stecken, so. Und müssen sicheres Umfeld schaffen, wo auch nachhaltig Wachstum stattfinden kann, auch für die breite Masse, auch diejenigen, die keine Krypto-Nerds sind oder noch keine Krypto-Nerds sind. Ja, so. Und insofern auch Bildung. Aus meiner Sicht, Bildung ist das Thema Nummer eins. Absolut. Also hört alle Podcasts dieser Welt, ja, schaut euch alle Themen an. Also ich will ja noch nicht mal sagen, dass wir da die Einzigen sind. Da gibt's ganz, ganz tolle andere Podcasts, die dann nochmal in andere Ebenen abtauchen. Finde ich total gut. Jeder, der in unserem Ökosystem dabei hilft, die Leute aufzuschlauen und gerade vor Scams zu schützen, sei es Albert, du mit deiner Arbeit, ja, operativ direkt quasi, ja, an dem Kriminellen, quasi für die Geschädigten oder wir mit der Aufklärungsarbeit oder viele andere da draußen. Jeder hilft da mit einem kleinen Puzzlestück dabei, das ganze Thema nach draußen sicherer zu machen. So, und ich glaube, wenn wir da nur einen ganz, ganz kleinen Beitrag heute mit dem, was wir heute besprochen haben, euch da draußen mit auf den Weg geben konnten, haben wir hier schon alles richtig gemacht, würde ich sagen.
Ja, so ist es, definitiv.
Genau.
Sehe ich auch so.
Und an der Stelle, Albert, gibt's sonst noch abschließende Tipps oder Infos, die du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also wie gesagt, von niemanden unter Druck setzen lassen, immer eine gesunde Portion Skepsis walten lassen. Wenn etwas zu schön klingt, um wahr zu sein, dann ist es vermutlich auch nicht wahr, sondern irgendeine Geschichte oder irgendein Märchen. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann einfach an Experten wenden und dementsprechend um Hilfe bitten. Ja, das ist zutiefst menschlich und das ist keine Schande, wenn man jemanden um Hilfe bittet. Es erwischt wirklich super, super smarte Leute, die in dem Bereich auch arbeiten. Und also niemand ist davor gefeit. Wie gesagt, wir sind da 24/7, das Böse schläft nicht. Wir dementsprechend auch relativ wenig. Ich bin ja 24 und
ja, genau. Und so die grauen Haare sind schon massiv, ja. All diejenigen, die Albert jetzt hier nicht sehen, schaut mal auf unseren YouTube-Kanal, da seht ihr das Video dann, ja. Also der Albert ist mit 24 schon arg gealtert.
Nee, sorry. Ja, ich weiß, der war jetzt schlecht, sorry. Aber. Ja.
Also du hast eingangs ja auch gar nicht erwähnt, wie alt du bist, ja. So, also von daher.
So, ja.
Verdammt, du hast dich schon enttarnt. Okay, ja. Dann lasst uns hier in dem Fall den Deckel zumachen. Ich hoffe, es hat euch geholfen, hat Spaß gemacht. Ich verlinke euch wie immer die Kontaktdaten LinkedIn zu Albert. Ich connecte die Website zu Albert und AQ Forensics. Und wenn ihr Fragen habt, wie immer, Anmerkungen, Anregungen zu dieser Folge, schreibt sie uns gerne an info@cryptonerds.com. Und ja, wir hoffen, dass wir euch heute ein bisschen was mitgeben konnten. Hat mich total gefreut. Liebe Albert, vielen Dank für deine Zeit hier. Und ich denke, wir werden uns noch im Laufe des Jahres das ein oder andere Mal vielleicht auch in einem anderen Format hören und sehen. Und insofern bleibt immer sicher, do your own research und euch alles Gute da draußen. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.
Vielen lieben Dank, bye.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.